In welcher Beziehung stehen die Sakramente zu Christus? Eine ebenso einfache wie profunde Frage, die wir heute hier im Katechismus klären wollen. Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu dieser Sendung mit Pfarrer Helmut Schneider aus Oberwiesenacker im Bistum Eichstätt. Grüß Gott, Pfarrer Schneider.
Grüß Gott, Herr Dornis, und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
In welcher Beziehung stehen die Sakramente zu Christus? Im Punkt 225 finden wir das im Kompendium des Katechismus, und da steht kurz und bündig: Die Mysterien des Lebens Christi sind die Grundlage für das, was Christus jetzt durch die Amtsträger seiner Kirche in den Sakramenten spendet. Und als Zitat vom heiligen Papst Leo dem Großen steht dort noch: Was an unserem Erlöser sichtbar war, ist in seine Sakramente übergegangen. Das hört sich sehr spannend an, Pfarrer Schneider.
Ja, die Mysterien des Lebens Christi, das sind die Lebensereignisse im Lebenslauf Jesu, so wie wir sie aus dem Rosenkranz kennen. Und natürlich sind die immer wieder auch mit Einsetzung von Sakramenten verbunden. Nur wusste man das damals noch nicht. Also man hat damals noch nicht gesagt, okay, das ist jetzt Sakrament, sondern die Kirche hat das nach und nach festgelegt. Aber es war schon aus dem Heilsgewissheitshandeln Jesu entstanden. Im großen Katechismus heißt es dazu noch einmal etwas erläuternd: Das ganze liturgische Leben der Kirche kreist um das eucharistische Opfer und um die Sakramente. In der Kirche gibt es 7 Sakramente: die Taufe, die Firmung, die Eucharistie, die Buße, die Krankensalbung, die Weihe und die Ehe. In diesem Artikel geht es um das, was den 7 Sakramenten in Bezug auf die Glaubenslehre gemeinsam ist. Was heißt das? Das heißt, dass die Lehre der Heiligen Schriften, der apostolischen Überlieferung und die übereinstimmende Auffassung der sogenannten Kirchenväter, dass die Sakramente des neuen Bundes alle von unserem Herrn Jesus Christus eingesetzt sind. Wir wollen das uns mal anschauen anhand der Aufzählung der Sakramente. Die Taufe Jesu im Jordan durch Johannes, wo dann der Heilige Geist auf ihn herabkam, ist die Geburtsstunde der eigentlichen Taufe. Die Firmung ist das, was geschieht an Pfingsten. Wir hatten Firmung und unser Bischof hat 86 Firmbewerber gefirmt, sodass das auch sehr plastisch wird, wenn irgendwo Firmung ist. Die Firmung ist das, was geschieht an Pfingsten, die Empfängnis des Heiligen Geistes. Die Jünger waren ja im Obergemach mit Maria versammelt und beteten um den Heiligen Geist. Und an Pfingsten kam er auf die Jünger herab, und die, die verzagt waren, die unmutig waren, die waren plötzlich kraftvoll und mutig, weil sie durch den Heiligen Geist eine, so könnte man sagen, Sehhilfe erfahren haben. Vieles haben sie noch verschwommen gesehen. Sie sind gelehrt durch Jesus, aber vieles war ihnen nicht klar. Und der Heilige Geist hat sie erleuchtet und praktisch die Sehschärfe verstellt, sodass sie klar erkennen konnten, was der Wille Gottes ist. Gehen wir weiter. Bei der Eucharistie ist die Einsetzung, das wissen wir, an Gründonnerstag beim letzten Abendmahl. Die Buße ist der Satz von Jesus: Wem ihr die Sünden vergebt, an die Apostel gewandt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Sündenvergebung verweigert, besser müsste es heißen, wem ihr die Sünde nicht nachlasst, dem sind sie nicht nachgelassen. Wem ihr die Sünde nachlasst, dem sind sie nachgelassen. Die Krankensalbung bezieht sich auf den Apostel Jakobus, wo es im Jakobusbrief heißt: Ist einer von euch krank, so rufe er die Ältesten herbei und lege ihm die Hände auf. Die Priesterweihe ist praktisch mit Pfingsten verbunden, denn von Petrus an ist das Amt der Weihe bei den Bischöfen und Priestern immer durch die Handauflegung bis heute zu und die Akklamation des Volkes und dem Weihegebet verbunden. Das Sakrament, was ich jetzt noch nicht genannt habe, ist die heilige Ehe. Die Ehe, da spenden sich die beiden Ehepartner das Sakrament selber und die Kirche assistiert. Soweit mal der kurze Überblick. Aber wir müssen noch weiter schauen in den großen Katechismus. Im 1115 heißt es, die Worte und Taten Jesu während seines verborgenen Lebens und seines öffentlichen Wirkens waren bereits heilbringend, so wie ich es gerade auch erzählt habe. Sie nahmen die Wirkkraft seines Pascha-Mysteriums vorweg. Bei der Krankensalbung möchte ich noch sagen, Jesus legte den Kranken die Hände auf und sie waren geheilt. Der Apostel Jakobus hat es später noch verfeinert in seinem Jakobusbrief. Sie kündigten an und bahnten an, was er der Kirche geben will, wenn alles vollbracht sein wird. Gemeint ist der Zeitpunkt, wo Jesus in den Himmel aufgefahren wird. Also die Mysterien des Lebens Jesu sind die Grundlagen für das, was Christus nun durch die Amtsträger seiner Kirche in den Sakramenten spendet. Also der Lebensdienst der Kirche ist die Ausspendung der Sakramente unter anderem. Und das hat Jesus vorbereitet. Deswegen sprechen wir auch davon, dass was aus unserem Erlöser, also aus Jesus sichtbar war, ist in seine Mysterien übergegangen, so wie es Leo der Große gesagt hat. Und das bedeutet, die Mysterien sind manifestiert in den Sakramenten. Als Kräfte, die vom stets lebendigen und lebensspendenden Leibe Christi ausgehen und als Taten des Heiligen Geistes, was ja wieder wunderbar zu Pfingsten passt, der im Leib Christi der Kirche wirkt, sind die Sakramente, so heißt es im Artikel 1116 im Großen Katechismus, die Meisterwerke Gottes im neuen und ewigen Bund. Also wir sehen daraus, dass Jesus die Sakramente eingestiftet hat. Wir wollen dem noch etwas genauer nachgehen, auch mit Worten unserer vorangegangenen Päpste. Wir wollen auch schauen, was heißt es denn eigentlich, wenn wir vom Sakrament sprechen.
Aus dem
Vielleicht gut, wenn wir uns nochmal die drei Wirkmächtigkeiten des Sakramentes zurückrufen. Zum einen ist die erste Wirkmächtigkeit, dass es die heiligmachende Gnade, also dass es der heiligmachenden Gnade bedarf. Es ist bei der Taufe zum Beispiel die Übergießung mit Wasser und das Bekommen des Heiligen Geistes. Der Täufling empfängt den Heiligen Geist, wenn er getauft wird. Das zweite ist, dass es bewirkt, was es bezeichnet. Also Bezeichnung ist die Taufe und es bewirkt, dass ein Kind getauft wird im Rahmen der katholischen Kirche. Und das dritte ist das äußere Zeichen und das wäre dann wiederum das Wasser. Als äußeres Zeichen. Wir können es an den Sakramenten durchbuchstabieren. Bei der Buße ist das äußere Zeichen die violette Stola. Bei der Eucharistie ist das Zeichen Brot und Wein. Bei der Priesterweihe ist es die Handauflegung. Bei der Krankensalbung ist es ebenfalls die Handauflegung und die Salbung mit dem Krankenöl. Bei der Ehe sind es die beiden Ringe, die sich die Ehepartner gegenseitig anstecken. Und bei der Firmung ist es die Handauflegung und die Salbung mit Krisam auf der Stirn des zu Firmenden. Wir sehen, es passt. Äußeres Zeichen, heiligmachende Gnade und bewirkt, was es bezeichnet. Die Sakramente sind aus dem Leben der Menschen nicht mehr wegzudenken, jedenfalls in katholischen Kreisen. Und das bedeutet, dass wir durch das Sakrament Anteil haben an der Gnade Gottes und dass die Kirche der Ausspender der Sakramente sein soll. Schauen wir uns die verschiedenen Abstufungen an, die Taufe, die Eucharistie und die Beichte, auch da wird es schon kompliziert, also Taufe und Eucharistie darf der Diakon ausspenden, allerdings bei der Krankensalbung braucht es den Priester und bei der Priesterweihe braucht es den Bischof und bei der Firmung ebenfalls oder einer von ihm benannte Firmspender, der im Auftrag des Bischofs handelt. Also die Ausspendung der Sakramente ist den verschiedenen Weihestufen vorbehalten. Außer, habe es schon erwähnt, bei der Ehe, da ist es die beiden Eheleute, die das Sakrament sich selber spenden. Der Priester, Diakon, Bischof assistiert dann nur. Wir dürfen, um nochmal auf die Taufe zurückzukommen, noch nachvollziehen, was Papst Benedikt in seiner Predigt in der Osternacht 2010 gesagt hat. Der Täufling gibt das ohne dies totgeweihte Leben mit Christus in den Tod hinein und lässt sich von ihm mitziehen und hinaufziehen in das neue Leben, das ihn umgestaltet auf die Ewigkeit hin. Dann, aufsteigend aus dem Taufwasser, wurden die Neugetauften mit dem weißen Gewand bekleidet, dem Lichtgewand Gottes und empfingen die brennende Kerze als Zeichen des neuen Lebens im Licht, das Gott selbst in ihnen angezündet hatte. Sie wussten, sie hatten die Medizin der Unsterblichkeit erhalten, die nun im Empfangen der heiligen Eucharistie vollends Gestalt annahm. In ihr, so Papst Benedikt weiter, empfangen wir den Leib des auferstandenen Herrn und werden selbst in diesen Leib hineingezogen, sodass wir schon an dem festgehalten sind, der den Tod überwunden hat und uns durch den Tod hindurchträgt. Im Laufe der Jahrhunderte sind die Symbole karger geworden, aber das wesentliche Geschehen der Taufe ist doch das gleiche geblieben. Sie ist nicht nur Abwaschung von Erbschuld, schon gar nicht eine etwas umständliche Aufnahme in einen neuen Verein. Sie ist Tod und Auferstehung, Wiedergeburt ins neue Leben hinein. Wir wissen ja im Alten Testament die Geschichte von der Sintflut, erinnert uns auch an die Taufe. Zuerst das Untertauchen und dann das Neuwerden durch den Heiligen Geist. Diese Formen, die wir jetzt bei der Taufe gehört haben, können wir auch am praktischen Beispiel einer Pfarrei festmachen. Gestern zufällig hörte ich, dass wir in unseren Pfarreien letztes Jahr 16 Taufen hatten. Und diese 16 Taufen waren an Kindern unterschiedlicher Art durch den Priester oder Diakon vollzogen. Aber allen Taufen war gemeinsam, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben, dass ein unauslöschliches Siegel in die Seele des Täuflings eingeprägt wurde und dass sie alle von der Erbschuld befreit mit dem heiligen Wasser im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes auf den Namen des dreifaltigen Gottes getauft worden sind. wenden wir uns jetzt der Eucharistie zu, in der Einstiftung am letzten Abendmahl, so können wir sagen, sind die mit Christus durch die Eucharistie vereinten Jünger des Herrn in eine lebendige Gemeinschaft hineingehoben worden, die sie als Glieder eines einzigen Leibes aneinander bindet. Dies bedeutet, dass der andere zu mir gehört, sein Leben, sein Heil betreffen, mein Leben und mein Heil. Im Religionsunterricht können wir immer sehr schön schauen, wenn dann in der Mitte das Christuszeichen und verbunden mit Strichen die einzelnen Gemeindemitglieder, die in konzentrischen Kreisen dargestellt sind, dann sagen die Schüler und Schülerinnen mir immer in der dritten Klasse, aber wir sind nicht nur mit Christus verbunden, wir sind auch untereinander verbunden. Genau das ist gemeint. Unser Leben steht durch das Sakrament der Eucharistie in einer wechselseitigen Beziehung zu dem der anderen, im Guten wie im Bösen. Unser Leben steht in einer wechselseitigen Beziehung in die Liebeswerke hineingenommen, hat das Ganze auch eine gesellschaftliche Dimension. In der Kirche, dem mystischen Leib Christi, also der eingesetzt ist durch Jesus Christus und der Jesus Christus selber ist, dieser mystische Leib, der die Kirche ist, die Gemeinde tut unaufhörlich Buße und jubelt über die Zeugnisse der Tugend und der Liebe. Das heißt, durch das Sakrament der Eucharistie werden Regungen in uns wach, die bereuen, die zum anderen sich freuen, die lobpreisen und die Gott danken. Und die Eucharistie kann uns so auf den Weg der Heiligkeit immer weiter führen. Die persönliche Beziehung, die der Einzelne mit dem in der Eucharistie gegenwärtigen Jesus herstellt, verweist ihn immer auf das Ganze der kirchlichen Gemeinschaft. Also Eucharistie für sich alleine leben geht nicht. Es gehört die Kirche dazu, es gehört die Heilige Messe dazu, es gehört die Versammlung der Gläubigen dazu. Also verweist ihn immer auf das Ganze der kirchlichen Gemeinschaft, indem sie in ihm das Bewusstsein seiner Zugehörigkeit zum Leib Christi nährt, wie ich es eben schon beschrieben habe. Das kann man auch in zahlreichen Enzykliken immer wieder nachlesen, diese Aussage. Und so dürfen wir anhand anderer Sakramente noch etwas genauer hinschauen, aber bleiben wir noch kurz bei der Eucharistie. Papst Benedikt hat in der Kathedrale von Westminster im Jahre 2010 über das eucharistische Opfer nochmal kurz gesprochen. Da sagt er, das eucharistische Opfer des Leibes und Blutes Christi schließt wiederum das Geheimnis der fortwährenden Passion, also des Leidens unseres Herrn in den Gliedern seines mystischen Leibes der Kirche aller Zeiten ein. Also sein mystischer Leib ist die Kirche und in diesen mystischen Leib sind die Sakramente und die Spendung der Sakramente eingebettet. Er sagt weiter, wir bringen als Christus unserem ewigen hohen Priester täglich unsere eigenen Opfer, unsere persönlichen Leiden, unsere Nöte, Hoffnungen und Wünsche mit den unendlichen Verdiensten seines Opfers vereint. Durch ihn, mit ihm und in ihm, wir kennen das aus der Messe, aus der Doxologie, in ihm erheben wir unseren eigenen Leib als ein heiliges Opfer, das Gott gefällt. Das heißt doch nichts anderes, als dass wir hineingenommen sind in dieses Sakrament, dass wir hineingenommen sind in alle Sakramente und immer Anteil haben an dem, was Jesus Christus eingestiftet hat. Das fängt schon bei der Darbringung der Gaben an. In Brot und Wein, die wir zum Altar bringen, wird die ganze Schöpfung von Christus, dem Erlöser, angenommen, umverwandelt und dem Vater dargeboten zu werden. So gesehen tragen wir auch alles Leid und allen Schmerz der Welt zum Altar in der Hoffnung, dass wir Christus näher kommen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir darauf schauen. Gehen wir noch etwas weiter die anderen Sakramente an. Beim priesterlichen Dienst, bei der Priesterweihe, heißt es, wie die Tradition der Kirche bestätigt, ist er in unersetzlicher Weise derjenige, welcher der gesamten Eucharistiefeier vorsteht, vom Eröffnungsgruß bis zum Schlusssegen, Kraft der heiligen Weihe, die er empfangen hat, vertritt er Jesus Christus, das Haupt der Kirche, und in der ihm eigenen Weise auch die Kirche selbst. Ja, man könnte sagen, wird er in besonderer Weise mit dem mystischen Leib Christi verbunden. In Sacramentum Caritatis können wir das nachlesen. Wir dürfen auch nochmal schauen, wie es denn ist bei der Krankensalbung. Bei der Krankensalbung für die Kranken, die zu Hause sind oder sich im Krankenhaus befinden, ist es die Aufgabe der Kirche, den geistlichen Beistand sicherzustellen. Es muss dafür gesorgt werden, dass diese unserer Brüder und Schwestern häufig die heilige Kommunion empfangen können. Also es ist nicht irgendetwas, was man einfach so ausspendet, sondern es ist immer verbunden mit dem mystischen Leib Christi. Und auch beim Sakrament der Ehe ist natürlich in einem Gottesdienst, wo also die Ehe gespendet wird im Rahmen einer Messfeier, das heißt, die Eheleute sich selber spenden, empfangen sie zum Beispiel in der Heiligen Messe als Erster die Kommunion in den Gestalten von Brot und Wein, von Leib und Blut Christi. Das heißt ja mit anderen Worten, dass sie hineingenommen sind in dieses Mysterium. Und schauen wir noch auf das Sakrament der Firmung. Auch da ist es so, dass durch die Aussage des Bischofs oder des ausgewählten und benannten Firmspenders sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Der kann nur aus dem mystischen Leib Christi stammen. Der kann nur aus dem Pfingstereignis und aus dem, was Jesus den Jüngern noch einmal sagt in der dritten Erscheinung. Jesus hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wir können also sehen, dass das alles miteinander zusammenhängt und dass kein Sakrament für sich letztlich alleine stehen kann, weil jedes Sakrament mit dem mystischen Leib Christi verbunden ist. Und das ist es, was die eigentliche Aussage des Artikels 225 im Katechismus sagt. Ich möchte zum Abschluss noch einen Artikel aus dem großen Katechismus vorlesen. Da heißt es, die Sakramente sind von Christus eingesetzte und der Kirche anvertraute wirksame Zeichen der Gnade, durch die uns das göttliche Leben gespendet wird. Die sichtbaren Riten, unter denen die Sakramente gefeiert werden, bezeichnen und bewirken die Gnaden, die jedem Sakrament zu eigen sind. In Gläubigen, die sie mit der erforderlichen inneren Haltung empfangen, bringen sie reiche Frucht. Soweit Artikel 1131 im Großen Katechismus.
In welcher Beziehung stehen die Sakramente zu Christus? Dieser Frage ist in der heutigen Katechismus-Sendung Pfarrer Helmut Schneider aus Oberwiesenacker im Bistum Eichstätt nachgegangen. Auf horeb.org können Sie das Ganze nochmal nachlesen im Infofeld zur Sendung, diesen Punkt 225 im Kompendium des Katechismus. Und dort stehen auch nochmal die Nummern, wo Sie das im Großen Katechismus finden. Wenn Sie möchten, können Sie dann auch gleich weiterklicken ins Podcast- und Download-Angebot. Dort wird diese Sendung in Kürze auch für Sie zum Download bereitstehen, und 08328 921 120 ist die Nummer von unserem CD-Dienst, der Ihnen gern eine kostenlose CD zuschickt. Vielen Dank, Pfarrer Schneider, für diese halbe Stunde, für Ihre Katechese. Dürfen wir Sie zum Abschluss noch um Ihr besonderes Gebet, um den priesterlichen Segen bitten?
Ja, das dürfen wir gerne. Ich möchte mit einem Gebet von Ignatius von Loyola schließen, bevor ich Ihnen den Segen gebe. Herr, schenke mir die Gnade, dass all meine Absichten, meine Handlungen und mein ganzes Dasein rein auf deinen Dienst und Lobpreis ausgerichtet seien. Dazu segne und behüte und begleite sie und lasse in ihnen die Sehnsucht nach den Sakramenten der Kirche wachsen, besonders auch bei den Kranken. Der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.